Preist den Herrn.
Halleluja. Ja, ich habe Mikrofon, ich bin verkabelt, angeschlossen, eingeschaltet. Halleluja. Vielen Dank, Bernd, für diese wirklich wohlwollenden Worte zur Einführung. So möchte man eigentlich immer gerne vorgestellt werden, das erleichtert vieles. Preist dem Herrn. Und was ich so schätze auch an euren Pastoren ist, dass sie eine Kultur der Wertschätzung wirklich aufgebaut haben und pflegen. Das merkt man wirklich auf Schritt und Tritt. Wenn man zu ihnen kommt, wird man beherbergt und verköstigt wie ein König. Zu meinem Büchertisch noch schnell wollte ich zwei Produkte ansagen. Wir hatten letztes Wochenende das große, große Vorrecht, einen Sprecher bei uns zu haben mit Namen Jens Garnfeld. Jens Garnfeld war letzten April unser Sprecher bei der Pastorenkonferenz, wo Bernd und Iris auch waren, und wir werden ihn auch dieses Jahr wieder an unserer Pastorenkonferenz haben. Jens Garnfeld ist Pastor einer Gemeinde in Kopenhagen, Dänemark, und reist aber auf der ganzen Welt herum in Sachen Evangelium und predigt Erweckung. Predigt über Erweckung, predigt über Finanzen, predigt über Heilung, predigt über alles Mögliche. Und er ist also ein Mann Gottes, der zum Beispiel in Guatemala in einer Gemeinde vor 10.000, 15.000 Leuten gesprochen hat und sich aber nicht zu schade ist, in Anführungszeichen, dann in Europa, auch in kleinen Gemeinden, zu predigen, zu dienen, weil er sagt, hey, die Leute da in den großen Gemeinden, in den Megachurches, die brauchen mich gar nicht. Die laden mich ein, weil sie meinen Predigtstil mögen oder weil ich aus Europa komme. Aber eigentlich brauchen die mich nicht. Aber wo es mich braucht, das ist in Europa, in den Gemeinden, die nach einem Durchbruch trachten. Und das war auch der Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Und es hat sich so gelohnt. Wir haben hier ein CD-Set daraus gemacht, aus diesem Erweckungsjahr. Es heißt Weckung für Europa. Das war der rote Faden. Das zog sich durch diese drei Tage, die wir mit ihm hatten. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nichts anderes kauft, bitte kauft dieses CD-Set. Es kostet 18 Euro, es sind 5 CDs drin, die sich wirklich lohnen zu hören. Und dann möchte ich noch eine Aktion ansagen. Wir haben 4 oder 5 verschiedene CD-Sets zum Thema Ehe von unserem jährlichen Eheseminar mit dabei. Und die sind alle, sind heute Aktion und kosten statt 15 Euro nur 10 Euro. Und es sind jeweils 4 CDs, vielleicht zum Teil auch 5 drin. Also das sind die Produkte, die ich speziell ansagen wollte. Halleluja. Ich fühle mich so wohl bei euch. Und ich fühle mich so wohl im Herrn. Ich kann euch sagen, seit letztem Sonntag, nachdem wir dann Jens verabschiedet haben, beziehungsweise am Montag haben wir ihn verabschiedet, aber am Sonntag waren die Veranstaltungen bei uns zu Ende. Ich habe gemerkt, noch während dieser Versammlungen, dass sich in meinem Leben etwas verändert hat. Das war auch so seine Ankündigung, manche von euch werden nie wieder dieselben sein. Und das war bei mir so. Ich bin so neu vom Heiligen Geist berührt worden während dieser Tage und durch seine Gebete, dass ich weiß, der Herr wird Erweckung in Europa geben und er wird uns dafür gebrauchen. Ist die eine Botschaft, die Pastor Jens gebracht hat, war, wartet nicht auf die Prediger, die von irgendwo kommen, von Amerika oder von Südamerika oder aus Asien oder wo auch immer sie herkommen mögen, sondern seid euch gewiss, dass ihr die Gefäße, dass ihr die Träger der Erweckung seid für eure Länder. Halleluja. Und manchmal fällt es uns schwer, das zu glauben, wenn wir dann eben Videos sehen, zum Beispiel von Gemeinden, wo 20.000 Leute sitzen in riesigen Stadien, und dann denken wir, wir haben so kleine Anfänge, wir stehen noch so am Anfang. Aber wisst ihr, vor 15 Jahren, 20 Jahren sah es dort auch nicht anders aus. Der Herr wird in diesen letzten Tagen ein schnelles Werk tun. Ein schnelles Werk. Sind wir bereit für ein schnelles Werk? Halleluja. Und eine Sache, die ebenfalls geschehen ist, während dieser drei Tage ist, ich glaube wirklich, dass ich auf eine neue Ebene gekommen bin. Und zwar eine neue Ebene, das Wort wieder ganz neu zu glauben. Und es nicht in Frage zu stellen. Vielleicht wisst ihr das oder hat Bernd auch schon darüber gesprochen, es gibt so etwas wie professionellen Unglauben. Das klingt komisch, ich weiß, aber wir Prediger, tut bitte, wenn ich dir Unrecht tue, Bernd, gell, verzeih mir, Wir Prediger, wir neigen manchmal dazu, die Dinge zu sehr mit dem Verstand anzuschauen und deswegen zum professionellen Unglauben zu kommen. Das heißt, wir ziehen viele Dinge erst einmal in Zweifel, wir sind skeptisch gegenüber bestimmten Entwicklungen und Bewegungen. Und manchmal ist das schon richtig, aber im Grunde genommen werden wir beraubt dadurch, wenn wir nicht mehr das Wort in seiner Fülle und in all dem, was es verheißt, wirklich annehmen und damit laufen. Denn das ist es, was der Herr will. Der Herr wird sein Wort erfüllen. Und zwar buchstäblich. Halleluja. Seid ihr einverstanden mit mir heute Morgen? Also lass uns doch noch beten, bevor ich richtig anfange zu predigen. Halleluja. Vater, ich danke dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist. Ich danke dir, Vater, für deine Kraft und Salbung, deine Befähigung auf mir heute Morgen. Und Vater, ich danke dir für aufmerksame Zuhörer. Ich danke dir, Vater, dass du Herzen berührst heute Morgen, dass du Gedanken erneuerst, dass Menschen neu entfacht werden von deinem Feuer heute Morgen. Danke für dein Wort und dass ich dein Wort in Klarheit predigen kann. Halleluja. Amen. Amen. Ich habe eine seltsame Botschaft mitgebracht heute Morgen mit dem Titel Die Scheidung von Seele und Geist. Ich denke, ihr seid alle recht gut bewandert in der Bibel. Deswegen wisst ihr, dass diese Formulierung, die Scheidung von Seele und Geist, nicht eine Erfindung von mir ist oder von sonst irgendeinem spinnerten, charismatischen Prediger, sondern dass das eine biblische Formulierung ist, und zwar aus dem Hebräerbrief. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir das. Wir kommen gleich zu dieser Schriftstelle. Und der Herr hat mir aufgetragen, über dieses Thema zu reden heute Morgen. Ich wusste zuerst gar nicht so recht, warum oder was ich damit anfangen soll. Aber als ich die Botschaft, die Predigt fertig hatte, wusste ich, das ist das Wort, das der Herr euch heute Morgen geben will. Wisst ihr, wir Prediger, wir stehen manchmal so in einer Zwickmühle ein wenig. Denn wir sollen genau das tun, was der Herr uns sagt. Wir haben eigentlich keine Wahl. Wir stehen nicht, wenn ich eine Predigt vorbereite oder weiß, ich bin eingeladen zu predigen, vor einem großen Aktenschrank und ziehe dann so einige Register raus und denke, ja, diese Predigt, die könnte man mal wieder halten. Oder das habe ich dort noch nie gesagt. Deswegen nehme ich einfach so eine Predigt, die ich schon vorbereitet habe. Nein, sondern ich frage den Herrn, Herr, was möchtest du der Gemeinde in Limburg sagen? Und wenn ich so den Herrn befrage, dann muss ich damit rechnen, dass der Herr mir wirklich eine maßgeschneiderte Botschaft gibt. Ob die mir nun passt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ob sie euch passt oder nicht, spielt eigentlich auch keine Rolle. Denn ihr müsst ja das mit dem Herrn dann abmachen. Falls es euch nicht passt, beschwert euch beim Herrn. Aber ich denke, es wird euch passen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 geht es heute Morgen los. 1. Thessalonicher 5, 23. Hier heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine sehr schöne Schriftstelle. Sie beinhaltet oder ist ein Teil der Lehre über Geist, Seele und Leib, die von manchen in Frage gestellt wird. Manche sagen, diese Lehre von Geist, Seele und Leib, dass der Mensch aus drei Teilen besteht, das glauben wir nicht, die Bibel lehrt das nicht. Nun, dann hast du offensichtlich 1. Thessalonicher 5, 23 noch nicht gelesen. Denn hier sagt Paulus ja klipp und klar, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Und dass diese drei Bereiche des menschlichen Lebens, dass sie geheiligt werden sollen, dass sie bewahrt werden sollen, wie wir hier lesen, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist so eine Formulierung aus den Schlussgrüßen des 1. Thessalonicher Briefes. Manchmal überlesen wir solche Aussagen und denken, ja, schön hast du das gesagt, Paulus. Aber hier ist so viel drin, das uns interessieren sollte und mit dem wir laufen können und wo uns wichtige Dinge gesagt werden. Erstens, der Herr sagt, heilige euch völlig. Der Herr will uns heiligen. Was bedeutet es, geheiligt zu werden? Wir sprechen heute Morgen über die Scheidung von Seele und Geist. Geheiligt zu werden bedeutet nicht verbessert zu werden, sondern das griechische Wort für heiligen, hagiazo, bedeutet eigentlich so viel wie absondern. Absondern. absondern im Sinne von separieren, zur Seite stellen, für einen besonderen Zweck absondern. Dieses Glas hier heute Morgen ist abgesondert für Pastor Manfred Roth. Ich gehe davon aus, dass niemand bisher, also heute Morgen zumindest, aus diesem Glas getrunken hat. Ich gehe auch davon aus, dass niemand nach mir aus diesem Glas trinken wird. Zumindest nicht heute Morgen, bevor es abgewaschen ist. Ich nehme schon einmal einen Schluck, um das zu verhindern. Denn wenn jemand beobachtet hat, dass ich gar nie aus dem Glas getrunken habe, dann könntest du ja auf die Idee kommen, jetzt nehme ich mir da was. Aber dieses Glas ist abgesondert, das heißt geheiligt für meinen Gebrauch heute Morgen. Seht ihr, dieses Wort heiligen bedeutet eigentlich gar nicht so etwas Mystisches oder Besonderes, sondern es bedeutet ganz einfach, wir sind abgesondert oder wir sollen abgesondert werden. Nun, so wie dieses Glas heute Morgen für mich geheiligt ist, das heißt abgesondert, sollen wir, das heißt Geist, Seele und Leib, abgesondert sein für den Herrn und für seinen Gebrauch. Das heißt, niemand anderes darf uns berühren, niemand anderes darf uns gebrauchen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, wie wir heute Morgen schon gesehen haben. Götzen haben keinen Einfluss, dürfen keinen Einfluss und keinen Anspruch mehr haben an unser Leben. Was bedeutet das Heiligen, sprich das Absondern in Bezug auf Geist, Seele und Leib? Es bedeutet, dass wir unseren Leib darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, Römer 12, Vers 1. Es bedeutet, dass wir unseren Sinn, einen Teil unserer Seele, erneuern. Es bedeutet, dass wir unseren Geist und unsere Seele scheiden. Denn wenn du das fortsetzt hier, der Geist ist eigentlich das Einzige, was nicht wirklich Heiligung braucht, denn er ist schon heilig. Unser wiedergeborener Geist ist heilig. Der ist von Gott gegeben. Du kannst ihn im Grunde genommen nicht verunreinigen, sondern er ist schon rein. Aber was dieser Geist braucht, ist eine Trennung von der Seele. Nun bitte, im Laufe dieser Botschaft, bitte denk nicht, oh, der Pastor predigt Schizophrenie. Denn ich bin doch schließlich eins. Also was soll diese ganze Unterscheidung Geist, Seele und Leib? Ich bin heute Morgen hier, ich bin der Manfred und ich bin Leib, Seele und Geist. Und das Ganze ist hoffentlich so sehr zusammen und in mir drin, dass ich da nicht spüre, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an. Ja, Amen. Natürlich ist das so. Und trotzdem, wenn wir für den Herrn leben wollen, ist es gut, diese Unterschiede zu verstehen. Ist es gut, einen Maßstab, ein Kriterium zu haben, anhand dessen wir entscheiden können, wo hört die Seele auf und wo fängt der Geist an. Die Seele kommt uns nämlich ansonsten immer wieder einmal ins Gehege und versucht, dem Geist das Leben schwer zu machen. Wir werden noch genauer anschauen, wie es dazu kommt oder warum das der Fall ist. Dann heißt es hier, bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Im Griechischen lautet es ein bisschen anderes. Paulus wählt hier die Formulierung en parousia und die könnte man auch übersetzen mit in seiner Gegenwart. Denn streng genommen, wenn du das hier liest, heißt es, bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, wir werden nur bewahrt, dann wenn der Herr wiederkommt. Aber wir glauben ja, dass wir schon die ganze Zeit über bewahrt werden bis zu seiner Ankunft und Wiederkunft, nicht wahr? Das ist es ja, was er eigentlich von uns erwartet, nämlich, dass wir ein heiliges, abgesondertes Leben führen und dass unser ganzes Menschsein für ihn separiert ist, bis er wiederkommt. Deswegen, wenn du dich fragst, wie kann dieses Werk der Heiligung und Bewahrung stattfinden, dann lies es so, bewahrt werden in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht hast du es noch nie so gesehen, aber das ist eigentlich die Antwort auf viele Fragen. Herr, wie kann ich ein heiliges Leben führen? Herr, wie kann ich sicherstellen, dass mein Leib, meine Seele, mein Geist bewahrt bleiben, bis du wiederkommst? Wie kann ich mich reinhalten von all den Verunreinigungen durch die Welt, die da rumschwirren und denen wir ein Stück weit immer ausgesetzt sind? Hier hast du die Antwort, indem du immer wieder in seine Gegenwart kommst. indem du eigentlich gar nie aus seiner Gegenwart heraustrittst, sondern in seiner Gegenwart lebst, in seiner Anwesenheit. Die zu viele Christen, die leben von Sonntag zu Sonntag, weil sie davon ausgehen, ja, in der Gemeinde, im Gottesdienst, da ist der Herr gegenwärtig. Aber der Herr ist doch nicht nur hier gegenwärtig, sondern der Herr begleitet dich aus diesem Saal raus, aus diesem Gebäude raus. Er geht mit dir in den Montag, er geht mit dir in den Dienstag. Er möchte, dass du Montag bis Samstag ebenfalls in seiner Gegenwart lebst. So dass dein Leib, deine Seele, dein Geist bewahrt bleiben können, bis er wiederkommt. Halleluja. Die Unterscheidung von Seele und Geist oder auch die Scheidung von Seele und Geist ist eine notwendige Unterscheidung. Wir sehen das deutlich in Hebräer 4, 12 und 13. Hier heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Sag einmal, mein Wort, dieses Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Dieses Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Wir haben vielleicht manchmal gedacht, die Bibel, das ist eine Art Angriffswaffe. Aber hier wird uns die Bibel beschrieben als ein Skalpell, mit dem der Heilige Geist an uns eine Operation vornehmen kann, die hineinreicht bis zur Scheidung von Seele und Geist. Eigentlich gibt es kein Mittel, keine Möglichkeit, diese beiden Bereiche wirklich zu unterscheiden, außer durch das Wort Gottes. Wenn ihr euch ein bisschen mit Psychologie zum Beispiel beschäftigt habt, dann werdet ihr sehen, dass die Psychologie diese Unterscheidung zwischen Seele und Geist gar nicht wirklich macht. Sie kennt die Seele, aber sie kennt nicht den Geist als eine noch übergeordnetere Instanz, wo der Heilige Geist Gottes leben kann und drin lebt bei einem wiedergeborenen Gläubigen. Die Fähigkeit zur Religion ist in der Psychologie ein Teil der Seele. Aber ich muss die Psychologen enttäuschen, dem ist nicht so. Die Fähigkeit zu glauben ist eine Fähigkeit des wiedergeborenen Herzens des Menschen und nicht der Seele. Religion, ja, kommt aus der Seele, aber Religion taugt auch nicht viel. Religion wird dich immer enttäuschen. Religion wird immer nur eine Form sein. Eine Form wahren wollen, die eine Form anbieten wollen. Aber durch eine Form kannst du niemals errettet werden oder ein gutes Leben führen. Amen. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das klingt ein wenig scharf hier in der Elberfelder Übersetzung. Im Griechischen haben wir wieder hier eine sehr interessante Formulierung. Der Schreiber sagt am Anfang, denn das Wort Gottes ist lebendig und verwendet Logos, das griechische Wort Logos. Und am Ende sagt er in Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Logos geben müssen. Im Griechischen heißt es hier eigentlich, wir müssen dem Wort geben oder Verantwortung ablegen, der all dieses tut und sieht in unserem Leben. Wir sind ihm gegenüber verantwortlich. Sind wir Gott gegenüber verantwortlich? Müssen wir ihm Rechenschaft abliefern? Amen. Das ist das, was uns allen bevorsteht irgendwann, vor Gott Rechenschaft zu geben. Ihm Logos zu geben, das heißt, ihm Wort mitzuteilen über das, was wir in diesem Leben gelebt haben. Du solltest dir also schon einmal ein paar Worte zurechtlegen. Nun, ich meine das ein bisschen humorvoll, du musst natürlich nicht, bitte arbeite keine Verteidigungsrede aus, die du dann vor dem Herrn hältst. Das wird wenig nützen. Damit du vor dem Herrn wirklich Logos geben kannst, ist es eben wichtig, dass diese Unterscheidung und Trennung von Seele und Geist durch den Logos Gottes stattgefunden hat. Denn sonst wirst du nicht in der Lage sein, dem Herrn wirklich Rechenschaft zu geben, sondern du wirst ein riesiges Durcheinander abliefern am Schluss, zwischen seelischem und geistlichem und fleischlichem und sonst wie vermischtem. Der Herr möchte aber einen reinen Gottesdienst. Ist uns das bewusst? Der Herr möchte einen reinen Gottesdienst. Der Herr hat diesen Anspruch und es steht ihm auch zu, diesen Anspruch zu haben. Was hat Jesus gesagt in Bezug auf die Anbetung, die Gott sucht? Sie soll im Geist und in der Wahrheit stattfinden. Halleluja. Nun, diese Unterscheidung von Seele und Geist ist notwendig, denn was aus der Seele kommt, ist nicht immer gut. Wir haben eine Kultur, in der wir leben, die viel zu vom Seelischen geprägt ist, die das Seelische eigentlich auf ein hohes Podest gestellt hat und sagt, wenn es aus der Seele kommt, muss es doch gut sein. Die Seele ist doch das Wahre. Die Seele ist doch das Echte. Vielleicht kennt ihr Soul-Musik. Warum konnte der Siegeszug der Soul-Musik stattfinden? Weil Soul-Musik natürlich etwas ist, das von Herzen kommt, das von innen herauskommt, das mit Gefühl verbunden ist, das in diesem Sinne echt ist. Aber hör dir mal die Texte an, die in manchen Soul-Stücken gesungen werden. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his head was his home. Das ist nicht wirklich das, was du glaubst, dass dein Vater ein Rolling Stone, also ein rollender Stein war, der irgendwo durchzog und wo immer er gerade sein Haupt hinlegte, da war sein Zuhause. Gemeint damit ist, Papa war ein Ehebrecher und wo immer er schlief, da war dann auch sein Zuhause für eine Nacht oder vielleicht für zwei. Die Seele wird sehr überbetont in unserer Gesellschaft. Und auch die Bibel lehrt, dass das Seelische etwas sehr etwas ist, das man unterscheiden muss, damit man nicht darauf hereinfällt. In Jakobus 3, den Versen 13 bis 18, lesen wir etwas sehr Interessantes. Habt ihr eure Bibeln dabei heute Morgen? Dann schlagt doch bitte auf zu Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Hier fragt Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch? Das ist eine Frage, die auch ich heute Morgen stellen könnte. Oder Pastor Bernd, wenn er heute das Schlusswort sagt oder nächsten Sonntag wieder predigt. Wer ist weise und verständig unter euch? Das ist so eine Appellfrage. Eigentlich müsste jeder sagen, hier, ich, Halleluja. Oder? Möchtest du nicht weise und verständig sein unter denen, die hier sind? Du magst vielleicht sagen, ja, der andere, mein Nachbar, der ist nicht weise und verständig, aber ich bin weise und verständig. Er zeige es aus dem guten Wandel. Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Jakobus holt uns sofort auf den Boden der Tatsachen herab, indem er sagt, nämlich, es geht nicht um Theorien, es geht hier nicht um Wissen. Es geht hier nicht um bloße Erkenntnis, sondern es geht um einen guten Wandel. Wenn du weise und verständig bist, dann zeige es aus einem guten Wandel, zeige deine Werke in Sanftmut der Weisheit. Vers 14, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Lügt nicht der Wahrheit ins Gesicht, könnte man das freier übersetzen. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Siehst du, es gibt zwei Arten von Weisheit. Eine Weisheit, die von oben herabkommt, die Gott gibt. Im selben Brief sagt der Schreiber, wenn jemandem Weisheit mangelt, so bitte er bei Gott, der gerne gibt und nichts vorwirft. Hattest du schon einmal Mangel an Weisheit in deinem Leben? Amen. Jeder von uns. Andauernd. Wir brauchen jeden Tag wieder neu Weisheit von oben. Und sollten deswegen nie aufhören, bei dem gebenden Gott, wie es dort wörtlich heißt, zu bitten, denn er gibt gerne und wirft nichts vor. Er macht dir keinen Vorwurf, wenn du morgen wiederkommst und sagst, Vater, ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit für diese Woche. Die Weisheit, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Es gibt eine sinnliche, irdische, teuflische Weisheit. Ist das nicht interessant? Und trotzdem nennt sie sich Weisheit. Und hier erscheint ein sehr interessantes Wort, nämlich das Wort für irdische. Es ist das griechische Adjektiv psychikos. Psychikos, von Psyche, die Seele. Jetzt merkt ihr, worauf ich hinaus will. Das, was die Seele hervorbringt, überlassen, ist seelische Weisheit, Psychikos. Und diese Weisheit wird von Jakobus irdisch, sprich seelisch, natürlich, sinnlich, ja, teuflisch, im Griechischen dämonisch genannt. Upsa! Spätestens hier sollten wir alle aufmerken und uns fragen, oh Herr, in welchen Bereichen meines Lebens habe ich zu sehr auf die Seele gehört und habe ich es zugelassen, dass seelische Weisheit meinen Geist überdeckt hat und die Impulse, die du in meinen Geist gegeben hast, überdeckt hat, sodass ich nicht hören konnte, was der Geist sagt. Vielleicht bist du auch schon in Situationen gewesen, wo du einfach nur noch verwirrt warst darüber, was der Wille Gottes ist, was Gott wirklich möchte, was Gott gesagt hat, was der nächste Schritt ist in deinem Leben. Ich habe solche Zeiten erlebt. Und nicht nur in den Frühtagen meines Christseins, sondern auch in den letzten Jahren, immer wieder einmal. Das ist ein Grund, warum ich diese Botschaft heute Morgen bringe. Weil der Herr mir gezeigt hat, ein Grund, warum du manchmal verwirrt bist und nicht weißt, was mein Wille ist, ist der, dass du den Geist, den wiedergeborenen, neugeschaffenen Geist in dir, hast überlagern lassen von seelischer Weisheit. Seelische Weisheit. Nun, was ist seelische Weisheit oder wie kommt sie zum Ausdruck? Alles, was die Seele fordert. Wenn du die Seele sich selbst überlässt, was will sie dann? Wenn du heute Morgen deine Seele gefragt hättest, ob sie in den Gottesdienst kommen möchte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, nee, ich bleibe lieber zu Hause, schlafe aus, mache mir ein schönes Frühstück, so gegen 11 Uhr. Dann schalte ich mal den Fernseher ein und schaue mir die Fußballresultate von gestern an. Das hätte dir deine Seele gesagt. Weil am Sonntag, bitte, liebe Leute, ich muss doch mal wieder ausruhen. Lasst mich in Frieden. Meine Seele braucht ein bisschen Ruhe. Ja, deine Seele braucht Ruhe, aber du findest sie nicht zu Hause vor dem Fernseher am Sonntagmorgen. Denn Jesus sagt in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. Wo? Zu Hause im Bett? Vor dem Fernseher? Beim späten Frühstück? Nein, sondern beim Herrn. Mit anderen Worten, wenn du heute Morgen in seine Gegenwart getreten bist, dann erwarte Ruhe für deine Seele. Denn in seiner Gegenwart, und wenn du das Wort Gottes an dir wirken lässt, dann geschieht diese Scheidung von Seele und Geist. Die Seele hat ihr Eigenleben. Pastor Wolfhard Margis, einer meiner Bibelschullehrer und Pastor während der Zeit, wo wir in Berlin waren, hat immer gesagt, die Seele ist ein kapriziöses Ding. Sprich, ein launenhaftes Ding. Seht ihr, das Trügerische an der Seele ist ja, dass sie sich so verstellen kann. Die Seele kann so tun, wie wenn sie mit dem Geist hundertprozentig übereinstimmt. Die Seele kann religiös sein. Die Seele kann religiöse Gefühle entwickeln. Die Seele kann sogar Zeugnis geben. Die Seele kann sogar den Herrn preisen. Die Seele kann sogar das Evangelium predigen. Aber es ist immer aus falschen Motiven. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum predigen wir so viel, warum tun wir so viel und es kommt so wenig Frucht daraus hervor. Ich glaube, ein Teil zumindest liegt daran, dass wir zu vieles aus der Seele machen und zu wenig aus dem Geist. Oder diese Dinge zumindest überdeckt sind, einander überlagern. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Die Weisheit von oben ist rein. Das heißt, sie hat keine eigennützigen Motive. So dann friedvoll. Wenn die Weisheit, die du pflegst und in der du lebst, wenn sie Frieden sucht, mit jedermann. Das Wort Gottes sagt, wir sollen dem Frieden nachjagen mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn diese Weisheit zum Frieden rät, seht ihr, die seelische Weisheit rät zum Streit. Die seelische Weisheit sagt dir zum Beispiel, du hast Recht, jetzt besteh auf deinem Recht. Die himmlische Weisheit, die von oben herabkommt, sagt dir, du magst Recht haben, aber um des Friedens willen, gib nach. Das ist eine höhere Stufe von Weisheit. Seht ihr, und auch die seelische Wahrheit hat ein Körnchen, Weisheit hat ein Körnchen Wahrheit und beansprucht für sich, Recht zu haben. Recht haben ist nicht das höchste Prinzip im Reich Gottes. Ist dir das schon mal aufgefallen? Oh, Halleluja. Das ist eine Einsicht, an der ich auch lange genagt habe. Dass Recht haben nicht das oberste Prinzip ist im Reich Gottes. Denn ich bin von Natur aus ein Rechthaber. Versuch mir irgendetwas zu beweisen und ich beweise dir das Gegenteil. Insbesondere dann, wenn es gegen die biblische Wahrheit geht. Und ich habe mir so ein Steckenpferd daraus gemacht. Und der Herr ist dabei, mich völlig zu lösen von dieser Art des Streitens. Von dieser Art der Weisheit. Denn es gibt eine höhere Ebene der Weisheit, nämlich die von oben herabkommt, die friedvoll ist. Der Name Manfred bedeutet eigentlich Mann des Friedens. Es wird Zeit, dass ich endlich auf der Höhe dieses Namens lebe. Ich weiß nicht, was dein Name bedeutet, aber wenn es eine gute Bedeutung ist, dann fang an, auf der Höhe der Bedeutung deines Namens zu leben. Preis dem Herrn. Mein Sohn heißt Jasper. Wir haben diesen Namen ganz bewusst gewählt. Wisst ihr, was Jasper bedeutet? Jasper hat zwei Ursprünge. Es kommt aus dem Persischen und ist dort der Name Kaspar. Und Kaspar bedeutet nichts anderes als Schatzmeister oder ein Meister vieler Schätze. Jasper ist nur die skandinavische Form von Kaspar. Amen. Warum haben wir unseren Sohn so genannt? Es ist ein biblischer Name, denn das Wort Jaspis, dieser Edelstein, ist einer der Bausteine für die Tore oder die Grundsteine des neuen Jerusalem. Halleluja. Und da ist dieselbe Bedeutung drin. Wir glauben, dass Jasper eines Tages auf der Höhe seines Namens leben wird und ein Meister vieler Schätze ist. Amen. Halleluja. Und ich glaube, dass der Herr auch deinem Namen eine Bedeutung gegeben hat. Und wenn du noch keine gefunden hast oder siehst, dann lass sie dir vom Herrn zeigen. Dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte. Welcher Früchte? Der Frucht des Geistes. Unparteiisch, ungeheuchelt. Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Sei ein Friedenstifter. Und wenn du diesen Vers gelesen hast, da fällt mir sofort Jesaja 32, 17 ein. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Halleluja. Das ist die Frucht der Gerechtigkeit. Ruhe und Sicherheit für ewig. Darf ich fragen, wer von euch möchte gerne Ruhe und Sicherheit haben in seinem Leben? Dann suche diese Frucht der Gerechtigkeit, dann trachte nach dieser Weisheit von oben, dann lass es zu, dass das Wort Gottes in deinem Leben seelische Impulse von geistlichen Impulsen trennt und dass du mehr und mehr klar weißt und erkennst, wo die Unterscheidung ist zwischen den beiden. Ich möchte euch einige Stellen zeigen in Bezug auf die Seele, wo man sagen könnte, hier liegt das Problem der Seele. In Matthäus 6, Vers 25, bekanntes Wort, sagt Jesus, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, ja, was hat das jetzt mit der Seele zu tun? Was hat das jetzt mit der Scheidung von Seele und Geist zu tun? Wie wir gleich sehen werden, es verrät uns nämlich etwas über die Seele, für welche Dinge sie zuständig ist und wie sie funktioniert. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für eure Psyche im Griechischen. Und Psyche ist eigentlich immer das Wort für Seele. Der Grund, warum es hier mit Leben übersetzt wurde, ist mir nicht ganz einsichtig. Denn eigentlich sagt Jesus, seid nicht besorgt für eure Seele. Psyche kann auch das natürliche Leben bedeuten. Aber wenn wir einfach nur lesen, Leben besorgt für euer Leben, wir wissen nicht genau, was gemeint ist. Was ist denn das Leben? Wir wissen doch, dass das Leben aus mehr besteht als Essen und Trinken und Kleidung am Leib und einem Dach über dem Kopf. Amen. Das ist uns doch hoffentlich klar. Was ist das Leben? Im Griechischen gibt es drei Worte für Leben im Neuen Testament. Nämlich Zoe. Das ist die höchste Stufe von Leben, von der Jesus redet, von der Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Zoe. Ich bin gekommen, damit sie Zoe haben. Leben von göttlicher Qualität. Leben von ewiger Qualität und das auch noch im Überfluss. Halleluja. Aber hier erscheint Psyche. Psyche ist das Leben der Seele, das natürliche Leben, das irdische Leben. Das ist ganz klar eine Stufe tiefer. Wenn du Zoe hast, hast du mehr als Psyche. Und dann gibt es an dritter Stelle noch das Wort Bios. Und Bios bedeutet entweder das, was man zum Leben braucht, oder die Lebensdauer, die du auf dieser Erde verbringst. Das Wort Bios verbirgt sich zum Beispiel in dem Wort Biografie. Wenn jemand seine Biografie schreibt, dann beschreibt er seine Lebensspanne hier auf dieser Erde, seine Lebensgeschichte. Aber auch Bios, das ist eigentlich die niedrigste Stufe des Lebens, das im Neuen Testament beschrieben wird. Wir müssen diese Dinge unterscheiden. Zoe ist wichtiger als Psyche. Wenn wir das Leben Jesu haben, das er bringt, dann haben wir schon mehr als das, was wir nur hätten durch die Psyche, durch die Seele. Wenn Jesus nun sagt hier in Matthäus 6, 25, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für eure Seele, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht die Seele mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung, dann sehen wir, auf welcher Ebene das Sorgen abläuft. Auf welcher Ebene läuft das Sorgen ab? Ist es dein Geist, der sich Sorgen macht? Ist es dein wiedergeborener, neugeschaffener, nach Gott geschaffener Geist, der sich Sorgen macht? Nein, in deinem Geist weißt du, Gott ist mein Versorger. Er wird alles, was ich bedarf, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Halleluja. Dein Geist weiß diese Dinge. Insbesondere, wenn er sie immer wieder hört aus dem Wort. Insbesondere, wenn sie ihm immer wieder gelehrt und gepredigt werden. Dann weiß dein Geist diese Dinge. Dein Geist ist in direkter Verbindung. Da ist eine Hotline zwischen deinem Geist und Gottes Geist. Deswegen kann sich dein Geist keine Sorgen machen. Oh, Halleluja! Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Es geht um siegreiches Leben in Christus. Es geht darum, wie wir endlich frei leben können von Sorgen. Es geht darum, wie wir frei und in Herrlichkeit und offenbart die Stimme des Geistes klar und deutlich hören können, ohne dass es dauernd von dem Gebrumme der Seele überlagert wird. Ich weiß nicht, wer von euch noch Radio hört. Ich habe als junger Mann, als Teenager, ich war so ein Hi-Fi-Freak. Und hatte immer viele Radiogeräte da stehen und hat mit Radiogeräten experimentiert. Und ein großer Ärger, den man früher, heute ist das ja anders, Digitalradio, Internetradio, da kommt jeder Sender super rein, aber früher war das nicht immer so. Je nachdem, wo du warst oder wie gut deine Antenne war, konnte es sein, dass dein Lieblingssender nicht wirklich sauber reingekommen ist. Ärgerlich. Insbesondere, wenn gerade die Hitparade lief. Und du vom Radio die neuesten Hits aufnehmen wolltest, da auf Kassette. Da wolltest du doch eine super Tonqualität haben. Und da kam da noch was rein und da war wieder ein Störsignal und es war nicht immer sauber. Und ich möchte euch dahin bringen, durch das Wort, und der Herr möchte euch dahin bringen, dass diese Störungen aufhören. Sie werden nie völlig aufhören, aber wenn du merkst, zu unterscheiden, wenn du lernst zu unterscheiden zwischen den Signalen der Seele und den Signalen des Geistes, dann wirst du das Feintuning, die Feineinstellung viel genauer vornehmen können. Also, wir stellen fest, der Geist macht sich keine Sorgen. Es ist die Seele, die sich sorgt um Essen und Trinken, um Kleidung. Gerade bei der Kleidung wird das besonders deutlich. Wenn es dir so geht wie mir, dann ist Kleidung in deinem Leben eigentlich keine existenzielle Frage mehr. Amen. Also ich musste mir heute Morgen oder als ich hierher gereist bin, nicht überlegen, habe ich irgendetwas Passendes anzuziehen für diesen Gottesdienst, sondern ich musste mir eigentlich nur überlegen, welches von den vielen Möglichkeiten soll ich wählen? Welches Jackett, welche Hose, welches Hemd, welche Schuhe soll ich mitnehmen von den vielen, die ich besitze? Und ich denke, den meisten von euch geht es ähnlich. Wenn du morgen zur Arbeit gehst oder aus dem Haus gehst, du ringst nicht darum, überhaupt etwas zu haben zum Anziehen, sondern du stehst vielleicht vor dem Spiegel und fragst dich, was entspricht heute am besten meiner Stimmung? Gibt es Leute unter euch, die sich nach ihrer Stimmung kleiden? Siehst du, was das mit der Seele zu tun hat? Wenn du im Frühjahr neue Kleidung kaufen gehst, wenn du deine Sommergarderobe auffrischst, wenn du im Herbst dann wieder für den Winter einkaufst, dann ist es wahrscheinlich vor allem auf dieser Ebene. Du suchst die neueste Mode, du suchst das Passende, du suchst das, was dir entspricht, du suchst das, was deinen Typ untermalt. All das ist seelisch. Unsere Seele macht sich Gedanken über diese Dinge. Oh, Halleluja. Wir haben diesen Luxus, dass wir uns nicht auf der existenziellen Ebene mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Und trotzdem machen wir uns oft Sorgen um Kleidung. Nicht wahr? Vielleicht rede ich heute Morgen nur zu den Frauen, aber... Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wie Pastor Bernd und ich, dann betrifft das auch die Männer. Du möchtest nicht immer denselben Anzug anhaben. Du möchtest die Leute nicht langweilen mit immer wieder der gleichen Krawatte. Ja? Deswegen betrifft uns das auch. Es ist die Seele, die sich Sorgen macht. Noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht die Seele mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Eigentlich sollte uns daran gelegen sein, unsere Seele zu schützen. Seht ihr, die Seele kann in ein Hamsterrad geraten, gerade mit solchen Dingen, die sie völlig ablenken von ihrer eigentlichen Aufgabe. Die Seele ist uns von Gott gegeben als Schaltzentrale, um das weiterzugeben, was er durch den Geist gibt. Wenn der Geist mir heute Morgen den Impuls gibt, für euch zu beten, euch die Hände aufzulegen, dann sollte meine Seele in einer Linie stehen mit diesem Impuls. Das heißt, meine Seele sollte nicht sagen, ich habe keine Lust heute Morgen für Leute zu beten. Lass mich doch einfach schnell den Gottesdienst hinter mich bringen, danach gehen wir noch eine Pizza essen und dann fahre ich nach Hause. Das würde vielleicht meine Seele sagen. Aber mein Geist sagt nein, sondern lade hier so viel wie immer möglich von dem Segen ab, den du selber empfangen hast. Halleluja. Seht ihr, wie mir die Seele ins Gehege kommen könnte? Meine Seele könnte sich Sorgen machen. Ja, gibt's was zu essen heute? Gibt's was zu essen, Pastor Bernd, heute noch nach dem Gottesdienst? Eigentlich, meine Seele weiß es, ich sollte meine Seele frei halten von solchen Ablenkungen, damit der Geist freien Lauf hat. Jetzt kommen die wirklich herausfordernden Schriftstellen. Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Seid ihr auch schon mal über diese Aussagen von Jesus gestraubelt? Wisst ihr was? Sie kommen insgesamt 6-mal vor in den Evangelien. Das heißt, sie kommen in allen 4 Evangelien vor. Das ist schon etwas Besonderes. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, diese Unterscheidung zwischen den synoptischen Evangelien und dem Johannesevangelium. Die 3 synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die haben große Übereinstimmung. Sie berichten viele der Wunder, der Aussagen, der Predigten von Jesus, manchmal in leicht abgeänderter Form, aber die enthalten vieles gemeinsam. Das Johannesevangelium fällt aus dem Rahmen. Es berichtet vieles, was in den anderen Evangelien nicht vorkommt und umgekehrt.
Aber diese Aussage von Jesus, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Erscheint 6-mal in den 4 Evangelien. Und zwar in allen 4 jeweils, mindestens 1-mal. Was will Jesus uns damit sagen? Nun, du ahnst wahrscheinlich schon, welches Wort sich hier hinter Leben verbirgt. Es ist nicht das Wort Zoe, nicht das Leben, das Jesus gekommen ist, uns zu geben im Überfluss. Nicht das sollen wir wieder verlieren. Nicht Bios, das, was wir zum Leben brauchen, das Lebensnotwendige oder unsere Lebensspanne. Nicht das sollen wir hingeben oder erretten wollen, sondern Psyche. Jesus sagt, wer seine Psyche findet, wird sie verlieren. Und wer seine Psyche verliert um meinetwillen, wird sie finden. Halleluja. Seid ihr noch da? Pastor Manfred, ich dachte, Jesus sei gekommen, um meine Seele zu erretten. Ja, aber du musst ihm deine Seele hingeben. Und wenn du selbst versuchst, deine Seele zu retten, wenn du selbst versuchst, deine Seele zu bewahren, ich muss mal ein bisschen hier in eure Nähe kommen. Ihr driftet mir sonst weg. Wenn du selbst versuchst, deine Seele zu erretten, deine Seele zu bewahren, dann wirst du sie verlieren. Seht ihr, das ist genau das Problem an der Psychologie. Die Psychologie hat die Seele auf ein Podest gestellt und beschäftigt sich nur damit, der Seele zu helfen, die Seele zu verstehen, die Seele zu ergründen und der Seele zu dienen. Was geschieht dabei? Gemäß dem, was Jesus gesagt hat, wer seine Seele findet, wird sie verlieren. Du magst vielleicht sagen, ja, aber die Psychologie hat mir geholfen, wieder ein einigermaßen normaler Mensch zu werden. Vielleicht nicht im Sinne Gottes. Vielleicht hättest du den ganzen Scherbenhaufen deiner Seele einfach ans Kreuz bringen sollen, zur Errettung, zur Sinneserneuerung, zur Erneuerung des Denkens, und deine Seele wäre auferstanden wie Phönix aus der Asche durch das Werk Jesu Christi. Du hättest erkannt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Was auch immer das Alte war. Wisst ihr, bevor ich gläubig wurde, ich war auch ganz schön verrückt. Ich war 2-mal insgesamt in der psychiatrischen Klinik. Als junger Mann, wohl bemerkt, also inzwischen bin ich fast 48, bitte macht euch keine Gedanken. Es ist also es ist 30 Jahre her. Aus der Distanz von 30 Jahren kann man auch über solche Dinge reden. Gell? Ich war ziemlich verrückt. Aber als ich meine Seele Jesus brachte, da wusste ich, jetzt besteht Hoffnung, normal zu werden. Und zwar nicht einfach nur normal im Sinne von gut bürgerlich, sondern normal im Sinne Gottes. Amen. Wisst ihr, eine Sache, vor der ich am meisten Angst hatte als junger Mensch, war, ich will normal werden. Ich will nicht normal im Sinne von durchschnittlich. Und eine Sache, die mich abgehalten hat, davon Christ zu werden, war genau diese Angst vor der Durchschnittlichkeit. Wie meinst du das, Pastor Manfred? Ich sah viele, viele, viele Christen, die durchschnittlich geworden waren. Aber weißt du was? Das ist niemals der Wille Gottes für dich und dein Leben. Du sollst nicht durchschnittlich sein, sondern du bist berufen, das beste Du zu sein, das du nur irgendwie sein kannst. Du bist der Individualist schlechthin. Wenn du dein Leben hingibst für Christus, wird er das Beste daraus machen. Markus 8, Vers 35, denn wer seine Seele erretten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird sie erretten. Halleluja. Nun, was heißt das denn konkret, Pastor Manfred? Bitte mach mir ein Beispiel. Ich verstehe noch nicht so ganz, auf was du hinaus willst. Oh, ich habe ein wunderbares Beispiel. Wie viele von euch gehen gerne auf die Straße, um anderen Menschen Zeugnis zu geben von Christus? Oder Traktate zu verteilen? Oder öffentlich auf den Plätzen zu stehen und zu sagen, so spricht der Herr, Deutschland, komm ans Kreuz. Ich glaube, das werden nicht so viele sein. Weißt du warum? Weil deine Seele das nicht mag. Ich kann mich erinnern an Situationen, wo wir von der Gemeinde aus eine Evangelisation in unserer Stadt Schaffhausen veranstaltet haben, mitten auf den Plätzen, und Leute ansprechen wollten, Einladungen verteilen wollten für eine Veranstaltung in der Gemeinde, Traktate verteilen und so weiter. Ich wachte morgens um 4 auf und hatte Muffensausen in der Magengegend. Was ist das? Ist das dein Geist, der sich da fürchtet? Nein, es ist deine Seele. Deine Seele möchte nicht auf einen wildfremden Menschen zugeben und ihm sagen, kennen Sie Jesus schon? Deine Seele möchte sich nicht auf den öffentlichen Platz stellen und wildfremde Menschen ansprechen und sie einladen, ans Kreuz zu kommen, Jesus kennenzulernen, in einen Gottesdienst zu kommen. Das möchte deine Seele nicht. Oder? Es sei denn, deine Seele ist so geheiligt, dass sie das von sich aus will, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, die Heiligung der Seele führt dahin, dass deine Seele dir schließlich und endlich nicht mehr im Weg steht, wenn dein Geist sagt, heute ist es dran, Zeugnis zu geben. Halleluja! Und das ist schon ein großer Sieg, wenn wir an diesem Punkt angekommen sind. Dann sind wir unserer Seele gestorben. Dann haben wir unsere Seele verloren. Und weißt du, was ich erlebt habe? Nach den inzwischen doch einigen Malen, wo ich mich in dieser Weise exponiert habe, ich ging nach Hause und habe mich nie so gut gefühlt wie an diesem Nachmittag. Und alles, was ich dann tat, normale alltägliche Verrichtungen oder vielleicht sogar Freizeitvergnügungen, haben umso viel mehr Spaß gemacht. Halleluja. Es ist ja nicht so, dass du ein Sklave, ein Knecht Christi bist, zu seiner Verfügung stehst Tag und Nacht und wann immer er sagt, so aus dem Bett raus, auf die Straße Zeugnis geben, musst du das tun. Sondern der Herr weiß ja, wer du bist. Der Herr weiß ja, was du brauchst. Der Herr weiß, dass du Freizeit brauchst. Der Herr weiß, dass du manche Vergnügungen brauchst, Entspannung, Zeiten der Ruhe, wo du gar nichts tust, auch nicht für ihn. All das weiß der Herr. Aber wir haben manchmal den Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, wenn es sich für meine Seele gut anfühlt, dann muss der Herr einverstanden sein damit. Denn der Herr ist ja der Liebhaber meiner Seele. Nun, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Dieses Wort hier gilt, und zwar für unser ganzes Leben. Wer seine Seele findet, wird sie verlieren. Und wer seine Seele verliert um meinetwillen, wird sie finden. Wer seine Seele erretten will, wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird sie erretten. Halleluja. Das heißt, wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo wir unsere Seele hingeben sollen. Nun, mein letzter Punkt heute Morgen heißt die Überlegenheit des Geistes. In 1. Korinther 2,14 sagt Paulus Folgendes: Ein natürlicher, ein Psychikos, ein seelischer Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wenn du im Gottesdienst bist, wenn du heute hier bist, wenn du nächsten Sonntag wiederkommst, wenn du teilnimmst an den Veranstaltungen der Gemeinde, wo das Wort Gottes gelehrt und ausgeteilt wird, beurteile das, was gesagt wird, nicht seelisch. Deine Seele kann es nicht verstehen, sondern beurteile es geistlich. Nimm es direkt in den Geist auf. Wisst ihr, ich bin der Letzte, der sagen würde, schalte deinen Verstand ab, wenn du in den Gottesdienst kommst. Das werde ich aus meinem Mund niemals hören. Aber es gibt eine Ebene, die ich euch doch auch nahebringen möchte, nämlich manche Dinge, die gesagt werden im Gottesdienst, sollen direkt in deinen Geist gehen. Ungefiltert. Das ist eigentlich das, was du heute Morgen in dem Bekenntnis gesagt hast. Du möchtest diesen ewigen Samen aufnehmen. Nimm den Samen mit Sanftmut auf. Halleluja. Denn dein Verstand wird gegen vieles sein. Deine Seele wird gegen vieles sein, was du hier hörst oder was du in der Bibel liest. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum auch Christen immer wieder auf diese Idee der Allversöhnung kommen. Ganz einfach, warum? Deine Seele kann es schier nicht ertragen, zu hören oder glauben zu sollen, dass es Menschen gibt, die in alle Ewigkeit verloren sind in einer Gottesferne, die unbeschreiblich grässlich ist. Das kann deine Seele nicht verstehen. Insbesondere dann, wenn es Menschen betrifft oder betreffen wird, die dir nahe stehen. Wie stehen dir nämlich Menschen nahe? In deiner Seele. Seht ihr, ich habe eine Verbindung mit Bernd und Iris geistlicher Art und auch seelischer Art, aber das Wesentliche an unserer Beziehung ist geistlich, nicht seelisch. Und das sind die Beziehungen, die auch du anstreben solltest, geistliche Beziehungen, nicht seelische. Wenn du zu sehr auf die seelische Ebene gerätst, dann neigst du dazu, parteiisch zu werden. Denn ich kann, eine Frau aus unserer Gemeinde, die leider inzwischen nicht mehr da ist, ihr Vater starb. Und sie war sich nicht sicher, ob ihr Vater errettet war. Und weil sie sich nicht sicher war, ob ihr Vater errettet ist, kam sie schließlich auf die Idee der Allversöhnung. Das tat ihrer Seele gut. Es tat ihrer Seele wohl, glauben zu können, schließlich und endlich werden alle im Himmel anlangen. Aber eine Lüge ist es trotzdem. Es entspricht nicht der Bibel. 1. Korinther 15, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der letzte Adam, das ist Christus. Er ist nicht nur zu einer lebendigen Seele geworden wie Adam, sondern er wurde Kraft seines Kreuzes, Todes, seiner Auferstehung und Himmelfahrt zu einem lebendig machenden Geist. Jeder, der zu Christus kommt, wird durch ihn und seinen Geist lebendig gemacht. Wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. Wir sind aus der Macht der Finsternis herausgerissen, errettet worden und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was macht es möglich? Der lebendig machende Geist. Oh, Halleluja. Und wir müssen neu angeschlossen werden an diesen lebendig machenden Geist. In seiner Gegenwart sein. Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leib hervorfließen. Wir reden über die Unterscheidung von Seele und Geist. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Unsere Anfangsschriftstelle war 1. Thessalonicher 5,23. Leib, Seele, Geist sollen untadelig bewahrt werden in der Gegenwart Jesu Christi. Möchtest du für andere ein Quellbrunnen werden des lebendigen Wassers, dieses lebendig machenden Geistes, den du selbst empfangen hast? Ich möchte heute Morgen für euch beten. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten Zeit. Ich möchte für jeden von euch beten, der sagt, Pastor Manfred, bitte leg mir die Hände auf, damit dieses Leben, das Gott in meinen Geist deponiert hat, dass da ist, dass eine Quelle des ewigen Lebens in mir schon ist, dass das neu freigesetzt werden kann zu anderen hin. Ich möchte den Leuten nicht meine Seele oder seelische Empfindungen zeigen und sie daran Anteil haben lassen, sondern ich möchte, dass die Leute, mit denen ich zusammenkomme, sehen, dass ich ein lebendiger Geist bin. Halleluja. Wenn du das gerne möchtest, dann komm schnell nach vorne. Sei einfach bereit zu empfangen. Ich werde euch nur kurz die Hände auflegen. Nicht viel sagen, sondern einfach für euch beten, dass dieser Brunnen, wo er vielleicht verstopft ist, entstopft wird. Dass dieses Leben, wo es vielleicht überlagert war von zu vielen seelischen Empfindungen, dass es freigesetzt werden kann und neu direkt aus dir fließen kann. Hin zu denen, die es so dringend brauchen. Oh, Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.